Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Rudelgebrüll, dem Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit einer anderen Stimme beim Intro, nämlich mit mir, dem lieben Marius. David ist leider verhindert, das tut aber nichts zur Sache. Ich glaube, das kriegen wir heute auch ganz gut so hin, denn an meiner Seite dabei wieder der liebe Moritz.
Hoi.
Und der liebe Christian.
Einen wunderschönen guten Abend.
So, Freunde, wie geht's euch? Es ist ja schon, wir haben ungefähr noch 5 gute Stunden, bis dann auf der Zone es endlich wieder losgeht mit dem Hall of Fame Game. Die Lions spielen es diesmal. Wie ist eure Stimmung?
Ja, sag ich mal, freudige Erwartung, dass richtiger Football wieder losgeht. Wobei man die Preseason-Games ja, wie gesagt, halt auch entsprechend einordnen muss. Es geht halt einfach hier um ja den Neuankömmlingen, den Rookies, Spielzeit zu geben, dass sich halt auch entsprechend Mannschaftsteile finden, dass sich natürlich auch aus dem 90-Mann-Kader die Leute ins Rampenlicht in den 53 beziehungsweise dann vielleicht auch in den erweiterten Kader spielen können. Die Starter werden nicht spielen. Von daher muss man es halt unter dem Aspekt sehen. Football ja, Ergebnis ist auch egal. Einfach mal gucken, was die neuen Jungs so bringen.
Finde ich gut. Moritz, wie ist es bei dir?
Es kribbelt. 4 kurze Wochen noch und dann geht der Hauptkampf wieder los.
Ja, sehr geil. Es ist bei mir ähnlich. Und ich finde es auch spannend, weil ich finde, das heutige Spiel trifft auch unser heutiges Motto so ein bisschen relativ gut, weil wir wollen uns ja die Positional Groups so ein bisschen angucken und ich glaube, viele da draußen haben auch die Starter ganz gut im Blick, aber alles, was so dahinter kommt, haben viele vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, wissen vielleicht gar nicht, was da so alles im Hintergrund passiert oder wer sich da gerade so durchsetzt. Deswegen finde ich das eigentlich aktuell ein sehr spannendes Spiel, nicht für die Starter oder sowas, sondern vielmehr, wer kann sich Backup-Spots jetzt schon mal sichern, indem er jetzt schon mal performt, vielleicht dann auch nächste Woche nicht mehr im Third oder Fourth String mittrainiert, sondern im Second String sogar. Also von dem her bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt auf das Spiel heute. Auch wenn das Ergebnis erstmal zweitrangig ist. Ich mache es ein bisschen anders als David. Ich habe es euch vorher schon angekündigt. Ich stelle hier und da eine Frage, die ihr vorher auch nicht wusstet, einfach weil wir das schön ungefiltert alles raushauen wollen. Und es gibt meiner Meinung nach auch so einen lockeren Touch rein. Bevor wir jetzt hier einfach stupide irgendeine Position Group durchballern, fangen wir doch mal wie folgt an. Lieber Moritz, fangen wir mit deiner ungeliebtesten Position Group an und mit der ersten, mit einmal warum das deine ungeliebteste Position Group ist und dann deine Meinung dazu, wie die aktuell dasteht bei den Lions und was du dir erhoffst.
Ja, helf mir mal auf die Sprünge, was genau meinst du mit unbeliebteste?
Naja, wo du sagst, boah, die Position Group, die finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. Das könnte ein Long Snapper sein, das könnte ein Panther sein, das könnte aber auch von mir aus sein Tight End, weil du sagst, jo, Tight Ends interessieren mich halt einfach nicht so. Das ist zwar schön, dass wir einen guten haben, aber was ist so, wo du sagst, boah, dass die Position Group ist nicht so meins.
Also zumindest in diesem Jahr die Running Backs, weil da haben wir so ein gutes Team, da braucht man sich gar nicht so sehr drauf zu fokussieren.
Coole Antwort.
Ja.
Okay, heißt, du bist komplett fein, du hast keine Concerns, nix, sagst einfach, da läuft alles, deswegen beschäftige ich mich gar nicht damit.
Nicht einen Meter, nein.
Sehr schön. Was hältst du davon, dass Gibbs aktuell sehr viel mit den Receivern trainiert?
Ja gut, ich meine, das war ja das, was man von Anfang an so ein bisschen sich erwartet hat, auch bei ihm, ne? Dass er halt eben diese, ich sag mal, wer war nochmal der 49ers-Spieler, der Running Back, aber dann wie ein Wide Receiver bezahlt werden wollte. Selbe McCaffrey, System.
Man. Nee, nicht McCaffrey. Nee, Samuel, Deebo Samuel.
Deebo Samuel, genau. Dass das so in diese Richtung vom Nutzen gehen wird, könnte halt schon geil werden. Ne? Wenn man sich dann vorstellt, wenn er und Jamo auf dem Feld draufstehen, was dann da für ein Geschwindigkeitspaket rauskommt, ich glaube, dann könnte es sogar sein, dass die Dolphins neidisch werden.
Ja, die Dolphins mögen ja Speed. Ich bin mal gespannt, ob wir da nicht dieses Jahr auch sehr, sehr gut mithalten können, was es betrifft. Christian, was sagst du zu der unbeliebtesten Position Group von Moritz? Gehst du da mit oder sagst du, nö, ich finde die eigentlich relativ spannend?
Ich sag mal so, es gibt keine unbeliebte Positionsgruppe. Ich finde sie alle ganz spannend. Natürlich haben wir auf Running Back relativ wenig Wechsel, aber ich sehe da auch wenig Grund, irgendwie Bedenken zu haben, dass das nicht wieder eins der besten, wenn nicht das beste Running Back Duo in der Liga wird. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, dass Reynolds ein guter Ersatz ist. Waki war jetzt irgendwie im Training Camp ein bisschen angeschlagen. Die Frage ist, ob er heute Nacht spielen wird oder nicht, oder ob dann halt wirklich RB 5, 6, 7 sich da austoben können und möglicherweise halt noch irgendwie einen Special Teams Platz ergattern können. Was Moritz gesagt hat mit den, oder du auch mit der Frage hier, zwei Running Back Sets, bringt natürlich viel Konfusion beim Gegner rein, weil er nicht weiß, worauf er sich einstellen kann. Also mit 21 Personal zu spielen ist natürlich schon eine geile Sache. Vor allen Dingen, wenn du beide vielleicht auch noch im Backfield aufstellst und gar nicht mal einen, also gibt's halt irgendwie an die Line stellst. Daher sind da einfach viele, viele taktische Möglichkeiten. Und das macht halt das Spiel einfach noch viel variabler und viel unausrechenbarer, als es bisher schon war. Und da habe ich ganz hohe Erwartungen dran, auch dieses Jahr wieder, was unser Running Back Room abreißen wird.
Sehr geil. Also können wir eigentlich schon mal festhalten, so die Positionsgruppe, wo wir uns am wenigsten Gedanken drüber machen müssen und deshalb auch vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus rutscht, sind die Running Backs, weil da sind wir einfach brutal gut aufgestellt. Craig Reynolds werden wir heute Abend sehr viel sehen. Ich glaube, er wird die meisten Snaps heute bekommen. Einfach, dass er auch fit bleibt. Und ja, ich glaube, die anderen hinten dran, die werden dann sich da so ein bisschen 10, 15 Snaps teilen müssen.
Ich weiß es nicht. Auch da würde ich, glaube ich, in Frage stellen, ob er heute Abend überhaupt spielt.
Also das, was ich gelesen habe, ja.
Okay, gut.
Also ich glaube, er wird definitiv spielen. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich würde mich freuen, weil Craig einfach so ein geiler Typ ist, so viel Energie hat.
Das auf jeden Fall. Also wenn, klar.
Er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die haben jetzt endlich das Video gepostet, wie Craig Reynolds im Lions Youth Camp gegen die ganzen Kinder quasi rennt und versucht da so lange wie möglich sein Flag von dem Flaggürtel zu behalten. Ja, danach war er ziemlich außer Puste und hat dann auch mehrmals betont, er muss noch ein bisschen mehr an seiner Kondition arbeiten, hat er gemerkt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er das auch gemacht hat. Aber war super witzig, aber der Mann war einfach nur richtig fertig nach diesen, keine Ahnung, 5 Minuten Sprint.
Kann sich gut vorstellen.
Okay, Christian, was ist deine Positionsgruppe, wo du sagst, boah, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Unbeliebt ist vielleicht das falsche Wort, da gebe ich euch recht. Aber so die Positionsgruppe, wo du einfach sagst, boah, da habe ich mich noch gar nicht mit befasst, weil da interessiere ich mich aktuell einfach noch gar nicht dafür.
Also die gibt's nicht. Ich habe mir die letzten ein, zwei Wochen, beziehungsweise seit jetzt Training Camp losgeht, ja, wie gesagt, wie Moritz vorhin schon sagte, wir warten alle sehnsüchtig auf das erste Regular Kickoff oder auf den ersten Regular Kickoff. Von daher habe ich jetzt auch in der Offseason mir so podcastmäßig einiges angehört. Ich sag jetzt mal, wo sich einfach auch am wenigsten getan hat neben den Running Backs, ist halt einfach, sind unsere drei Special-Teamer, die haben einfach ihr Standing, ob mit Jack Fox, mit Hogan Hatton, mit Jake Bates. Wir haben da drei solide Leute. Fox ist einer der, wenn nicht der beste Panther. Hatton kann im Endeffekt nur Fehler machen. Snap. Er kann nichts perfekt machen. Er kann einfach nur gut snappen.
Ja.
Und Bates hat uns letztes Jahr gezeigt, was er kann. Er hat jetzt irgendwo im Training Camp auch mal den einen oder anderen verschossen, sich das sehr zu Herzen genommen und dann auch so lange weitergemacht, bis auch aus über 50 Jahren die Dinger wieder reingegangen sind. Er war letztes Jahr in einigen Spielen einfach der Schlüssel zum Sieg. Ich habe gerade nochmal irgendwie das Ende von dem Houston-Spiel die Tage gesehen, aber auch gegen Green Bay war ja auch da der Game-Winning, das Game-Winning-Field-Goal, was er geschossen hat. Also er hat eine super Saison gespielt. Ich hoffe, dass wir einfach für die Zukunft hier jemanden haben, der A, solide, treffsicher ist, der aber halt auch einfach aus der Entfernung, also was 50 Yard plus ist, die Dinger reinschießen kann. Ich bin mal gespannt, jetzt auch aufgrund der Änderungen der Kickoff-Regel, wie sich das auszahlt. Dave Fipp ist ja schon mehr als heiß drauf, weil die Kicker halt jetzt einfach nicht das Ding hinten willenlos ins Ausdreschen, sondern halt in den Korridor schießen müssen, damit dann auch wirklich returned wird, sonst 35 Yard, das ist schon ein Haufen Holz.
Das tut weh, ja.
Also jedes Yard bessere Feldposition erhöht definitiv die Chance, Punkte zu machen. Und von daher ist das echt eine spannende Geschichte. Und eigentlich hatte ich das letztes Jahr schon erwartet, oder als sie die Regel geändert und angepasst hatten, diese 30 Yards letztes Jahr haben keinem wehgetan.
Das hat aber man auch glaub, gesehen, 35 dass ich wenig,
ja, 35 wenig geändert hat. 35 Yards, zwei halbwegs gute Downs und du bist schon in Field Goal Range.
Genau. Also von daher bin ich da echt mal gespannt. Das ist dann sicherlich eine Sache, die Kicker jetzt sich auch antrainieren müssen, hier nicht einfach willenlos drauf zu stiefeln, sondern halt auch gezielt von der Länge her zu kicken. Also da bin ich echt mal gespannt. Es hat sich wenig getan, was ich bei der Unit auch absolut gut finde, weil da braucht man einfach solide Spieler, die Erfahrungen mit sich bringen und auf die Verlass ist. Und das haben wir in meinen Augen da echt gut.
Das Einzige, was bei denen halt so sich ein bisschen verändert, ist halt immer die Frage, wer läuft, der Scanner. Punt-Returner haben wir ja mit Khalif halbwegs sicher stehen. Ne? Man muss halt natürlich auch gucken, gibt es da eventuell noch ein entsprechendes Backup oder gibt es da eventuell noch entsprechende Hilfen. Ne?
Ja, also ich glaube, Khalil Dorsey hat sich da vor allem relativ in den Preseason-Games gut angestellt.
Ja, aber
auch als Khalif ausgefallen ist.
Dorsey ist momentan verletzt, wenn ich mich nicht vertue.
Ja.
Ja, der hatte dieselbe Verletzung wie Hutch gehabt.
Ja. Dominic Lobet ist auf jeden Fall jemand als unser Rookie, als Gunner, der als definitiv als Gunner eingesetzt wird. Ob er auch als Returner eingesetzt werden kann mit der Schnelligkeit, die er hat. Er hat die gleiche Statur wie Khalif, ungefähr gleich schnell und wendig. Also könnte ich mir schon vorstellen, aber ich gehe auch total mit. Bei den Specialists sind wir einfach super aufgestellt. Ich würde mir bei Bates noch ein bisschen Competition wünschen hinten dran, dass er da noch ein bisschen Druck bekommt. Vielleicht einfach auch im Backup jemand zu haben, vielleicht jemand Junges, vielleicht sogar in UDFA. Aber ansonsten bin ich da 100% bei dir, Chris, dass das echt mehr als solide ist, was wir da bei den Specialists haben.
Wen ich als Punt-Re- oder Kick-Returner gerne sehen würde in einem Spiel, Grant Stewart.
Oh.
Der hat im Training, also der kommt irgendwie vom Track and Field, der ist 400 und 800 Meter gelaufen.
Ja.
Irgendwie die absolute Energiebombe. Also der rennt und joggt zurück. Und wenn dann gefragt wird, ob nochmal jemand mit in die Special Teams, ja, klar, mache ich. hat er gemacht. Natürlich ist er nicht so schnell wie irgendein Receiver oder ein Running Back, aber so ein Linebacker hat halt entsprechend Masse. Den kriegst du halt auch nicht so schnell von einem Gunner weggetackelt. Wird nicht passieren, aber also Grant Stewart muss irgendwie outstanding im Linebacker-Room sein. Der muss irgendwie der energetischste Spieler im Training-Camp sein.
Geil. Ja, ich fände es ja schon witzig, wenn wir reihenweise so Monty Tackles sehen würden mit Ball gegen die Seahawks. Kommt da ein Gunner nach dem anderen reingerannt und Stewart setzt einfach nur die Schulter nach unten und ein nach dem anderen prallt da ab und er marschiert erstmal weiter.
Ja, so Obelix-like.
Ja, genau. Fände ich schon witzig. Ja, sehr, 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 sehr geil. Dann würde ich sagen...
Du musst uns aber auch noch deine ungeliebteste Positionsgruppe verraten.
Ich sag mal, uninteressanteste Position war eigentlich bis heute Mittag QB. Weil da ist für mich alles klar. Für mich war auch tatsächlich Hooker auf 2 sehr, sehr fest gesetzt, bis jetzt die Nachricht kam, dass Allen starten wird. Und das hat mich ein bisschen verunsichert. Deswegen ist es meine Position, die ich jetzt spontan mit reinbringen würde. Ansonsten wäre es auch Specialist gewesen. Aber ich finde es doch sehr, sehr spannend, dass jetzt auf einmal Allen vor Hooker den Vortritt hat. Vielleicht auch nur mit dem Hintergrund, weil man ihn noch nicht mit dem Team hat spielen sehen. Das kann der Hintergrund sein, kann aber auch sein, dass er halt eben besser performt hat jetzt im Training Camp als Hooker. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das zu sehen. Für alle da draußen, ihr werdet es dann schon gesehen haben. Ich bin wirklich gespannt, was das heute Nacht dann sein wird.
Ob man weiß ja beide wohl im Trainingscamp jetzt abgewechselt haben, wer mit der zweiten, mit der dritten Garde spielt und das halt irgendwo immer wieder geswitcht hat. Ich kann mir auch da vorstellen, dadurch, dass wir 4 Spiele haben, mal wieder eine, mal wieder andere starten. Ich glaube, die werden beide einfach noch ihre Chance bekommen. Was man jetzt so gehört hat, hat Hooker wohl einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Was die Release-Time angeht, dass er doch deutlich schneller ist. Er hat halt einfach diese Physical Traits, wie es so schön heißt, also einfach die physischen Gegebenheiten, stärkerer Arm, guter Scrambler, also der halt einfach auch mal den Ball nehmen kann und rennen kann. Die Accuracy ist teilweise sehr gut, teilweise halt noch ausbaufähig. Also ich bin aber auch ganz wirklich gespannt, weil ich mir definitiv nicht vorstellen kann, dass er den selbst gedrafteten QB irgendwie aus Practice Squad setzen.
Also Hooker soll zumindest den letzten POD nach, den ich gehört habe, tatsächlich auch das machen, was letzten Endes von ihm verlangt wird. Was hat das? Ich glaube, das war sogar eine Frage, die Dan Campbell selber gestellt worden ist, von wegen, was soll Hooker denn jetzt hier in den Training und so weiter alles zeigen? Und das war ganz einfach, nicht improvisieren, nicht scramblen, den Ball da hinwerfen, wo er hingehört, dass er so gefangen werden kann, wie er gefangen werden soll. Und das hat er aber auch anscheinend in den Training Camps soweit gemacht. Ich nehme an, sie wollen einfach nur mal Kyle Allen eine Chance geben, ne, mal zu gucken, wie er sich denn gegen andere Competition, die jetzt nicht aus dem Team rauskommen, schlägt. Und ich würde mal fast behaupten, Hooker wird 2 von den nächsten Spielen starten.
Ja, würde mich freuen. Also ich mag Hooker sehr von der Veranlagung, die er eben mit sich bringt. Und ja, was ihm einfach gefehlt hat, ist halt eben die Konstanz und diese Konstanz auch Spielzüge zu Ende zu bringen und nicht dann in Panik zu geraten und dann doch einfach aus der Pocket raus zu scramblen, was wir dann oft gesehen haben, sondern einfach auch Vertrauen haben in die Receiver, Vertrauen vor allem in sich selber haben, dass er den Ball dahin bringt, wo er hin soll. Und dann ja, ist er, glaube ich, schon auf einem guten Weg, ein sehr, sehr schöner Ersatz zu sein, falls es irgendwann mal sein sollte, was ich aber nicht glaube oder nicht hoffe. Aber ja, auf jeden Fall für mich so die Gruppe, wo ich sage, eigentlich sollte alles klar sein, aber da habe ich dann doch hier und da ein bisschen Bedenken dabei. Lieber Chris, kommen wir doch zu einer Rubrik, wo ich sage, da wird spannend und auch für mich so ein bisschen der Hauptpunkt dieser Folge. Jetzt haben wir uns ein bisschen aufgewärmt und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist denn die Positionsgruppe für dich, wo du sagst, da habe ich sowas von massiv große Bauchschmerzen aktuell oder Kopfschmerzen, wo du sagst, boah, also da sind wir entweder komplett dünn aufgestellt oder da fehlt mir noch was, was auch immer. Welche ist es?
Ja, ich glaube, das geht uns allen so, es ist einfach die O-Line. Also wir sind natürlich verwöhnt die letzten Jahre, was die O-Line geliefert hat, und wenn man natürlich sieht, mit wer letztes Jahr bei uns in der O-Line gespielt hat, mit Frank Ragno, mit Kevin Seidler, mit einem Glasgow auf der falschen Seite, das hat er auch vor ein paar Wochen klar gesagt, dass er eigentlich die Verlängerung um die 3 Jahre gemacht hat, mit der Maßgabe, dass er halt eigentlich rechts spielen möchte und er dann quasi zwangsversetzt auf links wurde und das sicherlich auch seine Saison beeinflusst hat, plus halt die ein oder andere Verletzung. Ich glaube, gegen Washington hat er irgendwie trotz High Ankle Sprain weitergespielt, was sicherlich auch mit dazu beigetragen hat, dass einfach die Leistung nicht so war wie das Jahr davor. Nichtsdestotrotz haben wir da halt, ja, einfach außen sind wir gut aufgestellt mit Sewell, mit Decker, aber die Interior O-Line, ja, Goff braucht halt den Schutz und ich bin mal gespannt, auch sollte sich irgendeiner verletzen. Hergenli ist wohl ein echter Bully, also der scheint da auch gut abzureißen, da mache ich mir am wenigsten Gedanken, aber halt Center und Right Guard, wir werden sehen. Also halt einfach die Unerfahrenheit von Rattledge und ob Glasgow dann halt wirklich auch nur ansatzweise die großen Fußstapfen oder in die großen Fußstapfen von Ragno treten kann. Da habe ich halt wirklich so ein bisschen Bedenken, weil am Ende die Spiele werden in den Trenches gewonnen und Goff braucht einfach, wie gesagt, diesen Schutz.
Ja.
Deshalb macht mir da auch jetzt irgendwie, dass ohne Pats Rattledge die ganze Zeit Center gespielt hat und als die Pats an waren, jetzt doch eher Glasgow da gespielt hat. Es ist natürlich für einen Rookie auch Wahnsinn, irgendwie auf die Center-Position zu kommen mit Ball snappen, irgendwo blocken, Run-Games, irgendwelche Kadenzen, die gesagt werden, irgendwelche Blitzes zu erkennen etc. pp. Also das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe, die auch Ragnar in seinem ersten Jahr nicht gemacht hat, sondern auch da auf Guard gespielt hat und dann erst im zweiten Jahr auf Center gewechselt ist. Wir werden es sehen, aber es ist einfach die Gruppe, wir sind den anderen sehr, sehr deep, also haben da halt sehr tiefen Raum, aber bei O-Line, ich bin gespannt.
Glaubt ihr, also das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, es ist ja auch, also als die Pads an waren, hat Rattledge auch brutal gut das ein oder andere Mal gegen Tyreek Williams ausgesehen, der ja davor eigentlich immer so ein bisschen als Mann unter Kindern bezeichnet wurde, wenn es dann irgendwie um irgendwelche Drills ging. Und dann auf einmal, als Rattledge auf Guard gespielt hat, hat er ihn da 2-3 Mal wirklich bös verwischt und auch auf den Hosenboden gesetzt oder ihn da wirklich das Feld runtergeschoben. Glaubt ihr, dass das auch so ein bisschen so ein Zeichen war, dass Rattledge befreiter aufspielt, einfach weil er auf Guard spielen kann? Also du hast es ja gerade gesagt, da gehört schon viel dazu mit den ganzen, ich meine, Center ist die zweitwichtigste Position in der Offense, was die Koordination und ich sage jetzt auch mal ein bisschen die Lesbarkeit der Defense und so weiter betrifft. Und einfach auch Dreh- und Angelpunkt für den Quarterback, um da auch eine gewisse Sicherheit zu geben. dass er wahrscheinlich befreiter aufspielt, ja, aber meint ihr, wir kriegen mehr Value aus Ted Rattledge, wenn wir ihn diese Saison auf Guard spielen lassen, wie wenn wir ihn auf Center spielen lassen und Graham quasi dann auf Guard wieder geht?
Ich glaube, also ne, bei allen Respekt vor Rattledge, ich glaube, das ist ein wirklich starker Spieler, aber der lernt nicht in 6 Wochen, wie man Center spielt. Auch nicht über ein bisschen Shrine Bowl oder wo er gespielt hatte. Das kriegt der, ne, bei aller Liebe wird er nicht hinbekommen, weil es ist ja nicht nur, na, das, was ihr jetzt gesagt habt, dieses Lesen von Defenses, das Kommunizieren mit dem Quarterback, das Snappen im Einklang mit dem Quarterback und so weiter und so fort, das gesamte Dirigieren von der O-Line, was ja letzten Endes am Center abgängig ist, ja. Ich glaube nicht, dass der das so schnell auf die Kette kriegen wird, dass wir ihn dieses Jahr als Starter sehen werden auf Center, es sei denn, es passiert irgendwelche furchtbaren Unglücke, und das hoffe ich mal nicht, dass es passieren wird. Auf lange Sicht glaube ich, kann er das. Gib ihm diese Saison, gib ihm jede Menge Raps als Center, seh zu, dass du ihn da wirklich reinarbeitest und dass du ihn das da richtig schön reinmeißelst, und dann sollte das Ganze hinhauen. Ich weiß nicht, ob ich mit gutem Bauchgefühl reingehen würde, wenn sie ihn wirklich als Center einsetzen. Ich meine, das könnte tödlich enden für Goff, weil wir haben es jetzt die letzten 3 Jahre mit ihm gesehen, sobald der Druck durch die Mitte kommt oder sobald wirklich ein bisschen mehr als normaler Druck kommt, hat er schon so seine Probleme. Es ist jetzt nicht so, als würde er komplett zusammenbrechen wie irgendein Rookie-Quarterback, aber durch die Mitte ist, wohlgemerkt, nicht nur für Goff ein riesiges Problem, sondern für viele andere Quarterbacks ein Problem. Du kannst da nicht einfach jemanden hinsetzen, der vielleicht, keine Ahnung, 50 Raps hinter sich hat, und dann, nee, das haut nicht hin. Ne? Da könnte selbst mal Holmes hinter ihm stehen, das würde nicht hinhauen.
Ich meine, Da gebe ich dir schon auch recht. Jetzt hat Rattledge ja auch unfassbare RAS-Werte, unfassbare Werte beim Combine abgeliefert. Ich würde es mir wünschen, wenn sie ihm ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, dass Glasgow als Center genug Erfahrung mitbringt, um das vernünftig zu spielen. Vor allem, weil er durch Mahogany und Rattledge so viel Power, junge Power neben sich hat, wo auch ein bisschen was abfangen können. Jetzt haben wir sehr viel über Center und Guard gesprochen, aber ich habe da auch noch ein bisschen woanders Bauchschmerzen, nämlich Left Tackle. Wir haben es vorher schon mal angesprochen gehabt. Meint ihr, wir sind da ausreichend bedient, besetzt? Ich meine, wir haben Tyler Decker, und dann haben wir aktuell unseren Skibidi Skipper, und dann wird es eigentlich auch schon massiv dünn. Und ich würde schon sagen, dass es mit Skip schon extrem dünn wird. Du hast einen Manu als Projekt, aber puh.
Tatsächlich habe ich bei einer anderen Stelle ein bisschen mehr Bauch wie als bei Decker. Ich meine, es hat ja letztes Jahr hat's ja schon so ausgesehen, ne? Wie großer, starker Mann, sehr, sehr müde. Ich nehme mal an, wenn er seine Schultersache hinter sich hat und wenn er sich gut auskuriert hat, dass er auf den Standard zurückkehrt. Vielleicht nicht so, wie es früher gewesen ist, aber auf den Standard zurückkehrt, wo er auf jeden Fall tragbar ist. Wenn er sich verletzt, ja, geh ich mit dir, da würde ich ein bisschen Bauchweh mit beikriegen. Und da spätestens, wenn jetzt in der O-Line wirklich irgendein größerer Ausfall ist, also jetzt, ob jetzt von links nach rechts irgendeiner der Tackle, Guard, Center, Center ausfällt, spätestens da wird sich zeigen müssen, wie gut haben die Lions letzten Endes getraftet, wie gut haben sie die Projekte, die sie haben, entwickelt. Na, und wie viele Chancen können sich da Spieler rausholen, um eventuell doch Starter zu werden. Ne?
Ja, ich meine, man hat ja immer noch Giovanni Manu theoretisch als Projekt. Ich glaube, der ist gerade auch noch verletzt. Ja, no. Theoretisch noch größer. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, ich bin mir nicht sicher, aber noch größerer Kerl, noch größerer Hühne, unfassbare Statur. Die Frage ist nur, kann das auch halt aufs Feld bringen?
Aufs Feld bringen kann er es. Er muss gucken, dass er standhalten kann. Dass er sich da nicht, auf gut Deutsch gesagt, weglöten lässt. Das wäre wichtiger. Aufs Feld gehen kann ich auch.
Ja, es war schon damit gemeint, dass er dann auch eben diese Masse, die er hat und diese Statur, dass er die dann halt auch richtig einsetzt. Also klar, wenn der da jetzt ein und das andere Mal gegen die ganzen D-Liner verliert, die da irgendwie Fourth oder Fifth String sind, ja, dann ist es halt auch blöd.
Ich glaube auch, das wird jetzt eine in den 4 Preseason-Games klar zum Vorschein kommen, wie weit er ist. Also klar, sagen sie, ist ein Projekt und letztes Jahr war das halt sehr roh. Es hat sich vieles getan. Er war ja in der Offseason auch mit Decker in Arizona und hat da halt auch mit diversen in irgendeinem Tackle-Camp und auch im Studio und so weiter. Ich glaube, er hat da schon deutlich was dazugelernt, aber hat das auch in irgendeinem Podcast gesagt, man darf nicht vergessen, er hat vor 6 oder 7 Jahren noch Basketball gespielt. Also es ist auch da einfach, ja, dem fehlt halt einfach so dieser Football-Background aus ja. Jugend, Highschool.
Ja, gut, aber
er hat sicherlich absolut wahnsinnige körperliche Voraussetzungen für den Job. Aber alles andere ist halt einfach eine Sache, die erst sich mit der Zeit entwickelt. Das ist wie jetzt natürlich ein Redledge für Center. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Wenn er das im College schon gespielt hätte, gar kein Ding. Da ändern sich dann halt irgendwelche Begrifflichkeiten etc. pp. Aber das sind halt alles Lernprozesse. Und gerade im ersten Jahr ist halt dann auch der Wechsel, es ist halt alles super schnell. Es geht halt alles super schnell. Und er wird da gegen die Besten der besten Edges spielen müssen. Wenn er drauf käme. Und ja, ich bin da bei dir, dass Left Tackle beziehungsweise die O-Line soll es Verletzungen geben. Ja, ist schwierig. Das, was uns irgendwie über Jahre ausgezeichnet hat, dass wir eine gewisse Tiefe hatten, ist jetzt eher so, ja, schauen wir mal.
Ich meine, wir haben ja immer noch mit Hank Fraley wahrscheinlich einer der besten Assistant oder ich sag mal Position Coaches überhaupt in der NFL. Ich habe da schon Vertrauen in ihn, vor allem wenn er auch sagt, ja, natürlich ist Ragnar weg, aber die O-Line ist trotzdem noch so stark, wie sie es davor war. Natürlich muss er das sagen irgendwo, natürlich muss er seine Leute auch pushen, aber ja, wenn ich sehe jetzt auch, wer Inside the Den gesehen hat, wie sehr er auch Redledge wollte, einfach weil er so versatile ist. Miles Frazier dürfen wir nicht vergessen. Wer Inside denn gesehen hat, der wird auch da merken, dass die Lions sehr verwundert waren, dass er überhaupt noch in der Runde da war oder an der Stelle da war, wo sie ihn gedraftet haben. Also ich glaube schon, dass wir gut aufgestellt sind. Ich glaube, das, was uns fehlt, ist vielleicht ein Ticken Erfahrung und ein Ticken Selbstbewusstsein und Abgezocktheit von den Jüngeren. Gerade in der O-Line musst du halt, Entschuldigung für den Ausdruck, Drecksack sein und ziemlich abgezockt sein und musst vielleicht auch mal lernen, was an Holding etc. zu riskieren und zu wissen, wann du es setzen kannst und wann nicht und wann es vielleicht auch ein Coach in welcher Situation nicht sieht und ich glaube, da fehlt es gerade den Jungen noch ein bisschen daran.
Was ich noch sagen wollte hier von wegen mit Erfahrung und vor x Jahren noch Basketball gespielt. Ich meine, wir haben immer noch Abo Shika bei uns auf dem Roster und der Mann ist irgendwann über den Teich gesprungen und stand plötzlich in der Highschool und hat oder im College und hat Leute geschubst. Heute ist er Guard bei uns.
Ja, definitiv. Also, ja, also der Sprung, aber er ist halt Guard-Ersatz.
Ja, ich meine, also ne, nicht, dass ich die Rolle von einem Guard jetzt irgendwie auf einen Left-Tackle oder auf einen Tackle allgemein ne, vom Schwierigkeitsgrad gleichsetzen möchte. Mhm. Ne? Das sind zwei verschiedene Welten. Es sind zwei verschiedene Bewegungsabläufe, die da passieren. Ne, nur der Sprung ist möglich. Das zeigt nicht nur die Erfahrung, wir haben ein reales Beispiel, dass es möglich ist, mal mindestens ein solider Backup zu sein. Nicht unbedingt ein Starter, aber wirklich ein solider Backup zu sein. Ja. Das heißt, ne, deshalb sage ich ja, wir müssen mal gucken, wenn wirklich was passiert, wo es passiert, wann es passiert und wie letzten Endes dann die Backups ihre Chance wahrnehmen. Ne? So, und wer weiß, wie das Development, wie die Entwicklung soweit bei den Leuten gelaufen ist, bei den Spielern, ja. Vielleicht haben wir auch nochmal Glück.
Dafür sind ja immer diese Preseason-Games da, um die zweite und dritte Reihe zu evaluieren und denen halt auch schon mal ein bisschen NFL-Luft um die Nase wehen zu lassen, damit sie da halt einfach schon ein bisschen Erfahrung mitmachen können. Und, wenn du dann halt gegen einen Myles Garrett oder wen auch immer hinterher spielst, das ist dann halt nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Das muss man halt ganz klar sehen. Von daher hoffen wir einfach mal, dass es gut, die O-Line ist natürlich immer eine der verletzungsanfälligeren Units, dass da trotzdem das einigermaßen gut dieses Jahr über die Bühne geht und alles andere zeigt die Zeit. Vielleicht dann nach vier Spielen plötzlich Manu als der Senkrechtstarter dastehen und wir uns keine Gedanken für Left Tackle machen müssen.
Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre ein Traum. Ja.
Aber ich denke, den Sprung, den er von letztem Jahr auf zu diesem Jahr gemacht hat, der muss schon enorm sein. Ja. Aber es fehlt halt, wie gesagt, einfach so ein bisschen dieser Football-Background und da ist dann halt immer noch viel, viel zu arbeiten und viel zu tun. Und umgekehrt haben wir mit einem 6-Runden-Pick von letztem Jahr jetzt einen Left Guard, der da scheinbar auch physische Vorzüge mitbringt und die Sache scheinbar sehr gut macht.
Ich bin wirklich gespannt. Es sind jetzt auch ein paar Namen dabei, die wir noch gar nicht weiter ausgeführt haben. Also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall genügend Tiefe. Wenn man sich die Depth-Chart von der O-Line an sich anguckt, sind von Right-Tackle bis Left-Tackle sind überall mindestens zwei Backups vorhanden aktuell. Die Frage ist nur, es müssen ja auch noch ein paar gecuttet werden, mit wie viel O-Linern gehen wir rein in die ganze Geschichte. Und dann werden wir sie nicht. Ich gehe mit bei deiner Wahl, Chris, dass die O-Line dir am meisten Bauchweh macht. Ich glaube aber, da gibt es noch auch die ein oder andere Position Group, wo es auch noch hängt.
Ja.
Moritz, jetzt bist du an zweiter Stelle dran. O-Line darfst du nicht mehr picken. Mhm. Welche Positionsgruppe macht dir neben der O-Line noch am meisten Kopfschmerzen, wo du sagst, boah, junger Vater?
Tatsächlich bin ich bei der O-Line gar nicht so sehr im Argen.
Ne? Okay.
Also, ne, es ist wichtig, dass wir da Sachen machen. Es ist wichtig, dass wir auch hinterfragen, läuft das alles so, wie es funktionieren soll und wie sieht das kommende Jahr aus, die kommende Saison aus. Wo ich mir wirklich Sorgen drum mache, ist einfach, weil die Konstellation gerade im Moment sehr, sehr wackelig aussieht, ist die gegenüberliegende Seite, die D-Line. Weil das Kernkonstrukt ist zwar cool, das sind wirklich sehr, sehr viele wichtige Sachen, auch die gut eingestellt sind, ja. Klingt jetzt, als würde ich ein Auto versuchen zu verkaufen, aber na, es ist nun mal leider so. Aber jetzt mit den Vorgängen der letzten paar Wochen, wie zum Beispiel Levi Onwuzurikis Verletzung, Out for Season und so weiter, ein paar kleinere Sachen, die da noch mit hinten dran stehen, ein paar kleinere Verletzungen, die mit hinten dran stehen, das funktioniert irgendwie alles noch nicht ganz so doll. Ja, ich habe hier parallel gerade die Dev-Chart mit offen, unser Starter Lee McNeil, krank, den also verletzt, bis voraussichtlich mal mindestens Mitte Oktober, ja, auf dem Third String hinten dran Mackie Wingo verletzt, voraussichtlich auch keinen September-Starter, vielleicht im späten September, aber da müssen wir noch ein bisschen drauf abwarten. Und dann haben wir tatsächlich auf der ersten Defensive Line nur noch Tyreek Williams als Rookie, wo wir noch nicht wissen, wie wird er sich gegen NFL-Kaliber O-Line schlagen. Neben ihnen DJ Reader haben wir stehen. Solide, kernsolide, keine Probleme mit. Roy Lopez ist von einem anderen Team gekommen, müssen wir mal gucken. Und dann Pat O'Connor hinten dran. Okay, das ist jetzt nichts, was mir irgendwie einen Wasserfall in den Mund reinzaubert. Das ist okay, das ist da, da haben wir was. Ja. Und dann geht es auch schon, ne, mit dem Linebacker Edge, also Linebacker natürlich nur so ein bisschen außen vor sehen, aber mit Edge ist halt auch letzten Endes die Frage. Wir haben mit Levi jemanden verloren, der sowohl Defensive Line wie auch Edge hätte spielen können. Und jetzt stehen wir da, wir haben Aiden, wir haben Marcus Davenport. Davenport bekannterweise so ein bisschen verletzt er sich in den ersten 3 Stunden oder eben nicht. Ja. Und dann dahinter Josh Pascal, der mal wieder mit Abwesenheit glänzt und wieder mal verletzt ist und keine Ahnung, es geht mir alles mittlerweile noch auf den Sack, dass die Leute sich verletzen. Und dann haben wir schon unsere Wundertüte aus Ägypten, Ahmed, mit dabei stehen. Also ne, ich will dem Mann nichts Böses. Ich hoffe, dass der sich wirklich durchschlägt, weil ich bin echt
auf
gespannt.
Jeden Fall.
Ich bin echt gespannt. Also wir haben ihn hochgelobt.
Ab heute Abend, der rasiert da richtig.
Wir haben ihn hochgelobt, als er getraftet worden ist. Und ich habe vorhin noch mal das Inside Verden gesehen und ich muss echt sagen, ich hoffe, dass der Typ reinschlägt wie eine Panzerfaust. Ich habe da richtig Bock drauf, dass der was reißt. Aber Third Stringer, Rookie, spielt erst seit ein paar Jahren Football, muss noch ziemlich viel lernen. All das jetzt so in dieser Konstellation mit verletzt, kommt später, verletzt. Ich weiß nicht, das ist das, was mir wirklich richtig heftige Bauchschmerzen verursacht, weil seitdem Dan Campbell und Brett Holmes am Draften sind, versuchen sie, die D-Line aufzubauen. Wir hatten letztes Jahr, wo Aiden noch am Spielen war, eine Idee davon, wie es hätte aussehen können. Und jetzt ist dieses ganze Feld, was da hergestellt worden ist, bis auf einen Baum mit einer kleinen Hecke komplett umgemulcht worden. Ja, und irgendwie, das macht mir noch so ein bisschen Bauchweh, sehr viel Bauchweh. Und ich hoffe einfach, dass, wenn diese Konstellation wieder zu sich zusammensetzt, wenn sich keiner verletzt oder nur wenige Verletzungen drin sind, die Verletzten zurückkommen, dass wir dann dahingehend wieder ein Team of the Defense gerade in der Line haben, die wirklich super funktioniert, die wirklich das abreißt, was sie abreißen soll. Ja. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, aber das ist das halt was, wo ich halt echt brennende Bauchschmerzen habe.
Ja, geh ich zu 100% mit, oder Chris? Oder was hast du da ein bisschen andere Sicht drauf? Ich meine, ja, wir sind relativ tief, auch was die Spieler betreffen, aber ja, es sind auch noch einige, die wir letztes Jahr von der Straße geholt haben.
Ja, die aber trotzdem auch nicht schlecht waren. Also ich meine, wir haben letztes Jahr einen 15-2-Rekord gehabt, trotz dass wir irgendwann mal 21 Leute auf IA hatten und noch irgendwie 2 Starter in der Defense gespielt haben. Das muss man halt auch klipp und klar sagen. Ich glaube, die ganze OC-DC-Geschichte spielt in meinen Augen jetzt nicht so ist meine Meinung die Riesenrolle. Also ich glaube, da kann man halt einfach auch gerade in der Offense auf ein super Fundament aufbauen. Und ich glaube, dass in der mit Shepard in der D-Line beziehungsweise als Defensive Coordinator da einfach auch das so weitergeht wie letztes Jahr. Und ich gucke jetzt auch nochmal, klar, Pascal wieder verletzt. Man weiß nicht, ob er im September kommt oder nicht, beziehungsweise was er überhaupt hat. Al-Qadin Muhammad hat letztes Jahr gute Spiele gemacht. Klar mag das
absolut
auch vielleicht sein, dass es so ein James-Houston-Phänomen war. Wer weiß, Pat O'Connor ist scheinbar so eine Allzweckwaffe, den du überall spielen lassen kannst. Also ob jetzt auf Defensive Tackle, auf Edge, auf 3-Tech, auf 4-Tech, auf 5-Tech. Also da geht scheinbar relativ viel. Und Ja, mit den Verletzten ist immer so eine Sache. Natürlich ist es doof, wenn man die am Anfang nicht da hat. Umgekehrt, wenn halt im Oktober, November mit Ali McNeil wieder jemand kommt, dann hat man da einen, der relativ frisch kommt. Und was ja auch noch so eine große Unbekannte war, die sich jetzt gezeigt hat, dass er mindestens so gut ist wie die Jahre davor, ist halt Hutch. Zumindest mal, was man jetzt gesehen hat. Aber auch das eine Video wird jeder von uns gesehen haben, wo er Sewell irgendwie im 1 gegen 1 übel hat stehen lassen. Irgendwie in den letzten, ich glaube, am Mittwoch hatten sie, glaube ich, das letzte Training. Irgendwie im 11 gegen 11 O-Line, wo er der Game-Wrecker war, weil er 3 Sacks gehabt hätte und die O-Line halt 3 and out war, weil er halt jedes Mal irgendwie wild durchgebrochen ist. Also er ist, glaube ich, nicht schlechter als letztes Jahr. Seine Verletzung behindert ihn null. Er hat ein Dreivierteljahr gehabt, um an sich zu arbeiten. Sprich, er ist halt auch mega frisch, mega fit. Ein Knochenbruch ist immer besser als jegliche Bänderverletzung, weil es einfach viel besser ausheilbar ist.
Ja.
Und wie gesagt, Reader, letztes Jahr keine Vorbereitung, kam ja dann auch erst spät herein. Scheint die in der Mitte die Abrissbirne zu sein. Inside the Dan hat nochmal die Highlights von Tyreek Williams gezeigt. Fand ich auch eindrucksvoll, also vor allen Dingen halt auch da wieder die physischen Fähigkeiten. Der ist schnell, der ist, wie sie so schön gesagt haben, Ali McNeil 2.0, also auch sehr leichtfüßig trotz des Gewichts. Auch klar, Rookie muss lernen, wird seine Erfahrungen machen. Davenport scheint auch in einer Top-Verfassung zu sein, wie es letztes Jahr wohl nicht der Fall war. Natürlich sind es alles Ifs und Whens und genauso ist es bei der O-Line.
Ja.
Am Ende des Tages, Verletzungen passieren immer. Vielleicht haben wir das Glück dieses Jahr, dass mit Hutch und Davenport zumindest mal mehr als 3 Spiele hinbekommt. Lass es mal 7 oder 8 sein, bis vielleicht auch ein Alan McNeil wiederkommt. Wer weiß, vielleicht wird auch noch ein Cedarius Smith verpflichtet, who knows.
Matthew Judon.
Vielleicht auch das. Es sind noch einige gute Edges, erfahrene Edges als Free Agents zu haben. Klar, wie gesagt, die Verletzungen und so weiter, gerade auch mit Leeway als Allzweckwaffe, der überall einsetzbar war. Schade für ihn vor allen Dingen auch persönlich, jemand, der sich durch so üble Verletzung mit seiner Rücken-OP und so weiter, dann auch wieder zurückgekämpft hat, letztes Jahr eine gute Verletzung hatte. Aber die ganze Geschichte, sorry, mit ihm hat in meinen Augen auch so ein bisschen was Geschmäckle. Weil Vertragverlängerung 1 Jahr, relativ günstig, und plötzlich kommt raus, eine Knieverletzung, ACL, hat er die sich beim Bankdrücken oder sonst was zugezogen? Also, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war auch da irgendwo so ein bisschen verdienter Spieler, wir haben ihn gedraftet und letztes Jahr gute Saison gespielt. Wir geben ihm halt mal ein Jahr, aber wissen eigentlich, dass er gar nicht spielen wird. Wäre total untypisch für eine Franchise. Ist natürlich alles nur wilde Spekulation und Fantasie.
Ja, also der ganze Vorgang um Leeway war halt echt merkwürdig, weil ich habe einen Bericht gelesen, dass dass er wohl eine Verletzung am Fuß hatte, oder an der Sohle oder was. Und das war schon gegen Ende der letzten Saison bekannt. So, und dann unterschreibt er den Vertrag, bla bla bla. Und im nächsten Moment heißt es, aufgrund dieser Verletzung hat er sich wohl den ACL zugezogen. Ne? Also so, das ist die grobe Zusammenfassung von diesem Bericht. Und ich finde halt einfach merkwürdig oder mich wundert, dass die Lions ihn entweder einfach nur unter Vertrag genommen haben, hier von wegen hier 4 Millionen hast und komm her, und dann anscheinend im Hintergrund nicht die nötigen, sage ich mal, Tests gemacht haben, ne, hier Physicals, Medicals und so weiter, um zu gucken, ob das dieses Problem, was anscheinend schon letztes Jahr bekannt gewesen ist, noch weiterhin fortbesteht. Habe ich, also, ne, habe ich so gelesen, finde ich äußerst merkwürdig. Ist eine Sache, die mir auch so ein bisschen im Hinterkopf am Nagen ist. Ich meine, ne, es ist alles Spekulatius, wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Das, was mich aber am meisten an der ganzen Sache einfach ärgert, sind 4 Millionen in den Sand gesetzt.
Ne, weil ja, hätte man auch vielleicht hätten die gereicht, um Smith wieder für 2 Jahre oder so zu
holen. Ja, genau. Und ich meine, es gibt wohl, ich habe irgendwas gelesen, nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, dass durch diese Verletzungen, die er hat und dieses direkt raus für das eine Jahr, dass es wohl irgendwie ein kleines bisschen was an Rückfluss gibt. Aber da reden wir irgendwie von 500.000 Dollar oder was. Also es ist ja noch nicht mal irgendwie Wettminimum. Das würde maximal reichen für irgendwie den UDFA. Naja, das ist halt echt schade, die Story. Ich meine, ein Spieler und die Person, keine Frage, das ist echt schade. Aber das Ganze drumherum ist irgendwie ein bisschen muddelig.
Ja, ich habe gerade auch nochmal nebenbei ein bisschen gegoogelt. Also es war ja auch wirklich so sehr, sehr schnell, sage ich mal, nachdem das klar war mit dem Vertrag, kam das dann raus. Also ja, ich auf der einen Seite fände ich es, wie Chris gesagt hat, sehr untypisch. Auf der anderen Seite, ja, es ist letztendlich so und ich will da niemandem irgendwas unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass er das für sich behalten hat oder so, sonst hätten die den schon längst komplett gecuttet. Aber ja, vielleicht sehen die auch einfach so viel in ihm und vertrauen einfach, dass er da wieder zurückkommt. Das Ding ist, wenn er fit gewesen wäre, wäre es halt ein super easy, billiger Vertrag gewesen. Aber ja.
Das ist genau die Frage, die man sich dann halt hinterher wieder stellen kann, weil jeder war überrascht, dass es ihn halt für ein Jahr für relativ günstiges Geld gibt. Und es war ja eher die, Befürchtung beziehungsweise der Tenor, dass er halt, wenn er auch irgendwie Free Agent wird, woanders halt deutlich mehr Geld verdienen kann. Der Markt war scheinbar nicht da und wie gesagt, ist alles sehr spekulativ, also von daher.
Wenn sich das rausstellt, dass wir den vielleicht 2 oder 3 Jahre nach der Verletzung jetzt geben, für, weiß ich nicht, 11 Millionen, 12 Millionen, einfach weil wir ihm jetzt schon einen Vorschuss gegeben haben. Ja, okay.
Vielleicht auch das.
Ja. Nämlich, wenn man wirklich, ich meine, für 11 Millionen 3 Jahre so einen Spieler zu haben, oder von mir aus auch 14, so einen Spieler zu haben, der auf jeden Fall ein Top-Backup ist, da würde ich nicht Nein sagen. Unter der Voraussetzung, dass er halt fit ist.
Er müsste hier bei uns noch nicht mal irgendwie regelmäßig starten, also er würde nicht 100% der Snaps spielen, aber als komplettes Rotierungsmittel, ja, dafür ist er wirklich gut genug und hätte ja auch wirklich eine solide Basis bei uns geliefert. Ja. Ja.
Wir werden sehen. Ich hoffe sehr, dass wir noch einen Judon oder einen Smith holen werden. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass wir auch nächstes Jahr wieder, spätestens nächstes Jahr, ich hoffe schon relativ zeitnah, den ein oder anderen Spieler resignen, wie zum Beispiel Aiden Hutchinson, der meiner Meinung nach lieber früh als spät bezahlt werden sollte, wenn er wirklich so fit ist und so aussieht.
Wenn der
seine Defensive Player of the Year-Saison spielt, dann wird der auch nicht weniger als 100 Millionen kosten.
Und wenn du dir mal anguckst, was jetzt schon zuletzt an Preisen für Edge Defender rausgegangen ist, spätestens wenn irgendwann die Blase rund um Henderson, war es Henderson von den Bengals?
Ja.
Die Blase um ihn herum platzt, spätestens dann tut auch mein Portemonnaie weh.
Ja, du hast ja jetzt gesehen, was die Steelers für TJ Watt zahlen.
Ja.
Der ist über 30, 3-Jahres-Vertrag, 104 Millionen garantiert, 41 im Jahr. Ob der 3 Jahre überhaupt noch spielt, aber 104 sind halt garantiert.
Ja, und die Steelers-Fans, halt also zumindest so ein paar Stimmen, die ich da mitbekommen habe, die waren ja absolut empört darüber.
Ja,
also ich finde den Vertrag auch sehr fragwürdig, ob da halt ein Spieler, der, ich weiß, 30 oder 31 ist, noch ein 3-Jahres-Vertrag. Klar, er ist gut, er hat die Zahlen in den letzten Jahren aufgelegt. Die Frage ist halt auch da, wo irgendwie der Drop-Off kommt und wann er kommt. Und dann halt 104 garantiert rauszuhauen, ist schon ist schon ein Wort, aber die Steelers sollen uns nicht interessieren. Die werden irgendwie in Woche, keine Ahnung, 14, 15, 16, ich glaube 16 ist, nee, 15.
Vor Weihnachten.
Weggehauen und gut ist. Ja, 17, 18 sind dann irgendwie nochmal die Vikings und die Bears.
Na, davor ist Weihnachten. Ja, 16, 15, 16 kommt hin.
Ja.
Ja, also bin ich auch absolut der Meinung. Also ich glaube schon, dass hat seine 100 kostet. Ich hoffe halt nicht, dass es irgendwie Richtung 120 oder so geht. Das fände ich schon ein bisschen krass, aber ja, ich würde alles Geld der Welt für den hinlegen.
Ja, weil er ist halt, das werden sie machen. Also Elite Edges kommen nie auf den Markt. Das ist einfach so.
Das und er ist der Michigan Guy neben Isaac Tesla. Von dem her bin ich da voll dabei. Apropos Isaac Tesla, kommen wir mal zu den zwei meiner Meinung nach Positionsgruppen, die so im Mittelfeld sind, wo ich sage, ja, das sind wir schon sehr solide, aber wir sind nicht so high-end wie vielleicht, ja, wobei es sind mehrere, die da im Mittelfeld sind, aber Isaac Tesla gehört zu der einen. Meiner Meinung nach sind wir auf DBs beziehungsweise Safety wirklich sehr gut aufgestellt. Und deswegen bleiben eigentlich noch die Linebacker und die Wide Receiver beziehungsweise Tight Ends, die ich da noch ein bisschen mit reinzähle, als Positionsgruppe, wo ich sage, es kommt sehr drauf an, wie die dieses Jahr performen, was meine Stellung und meine Meinung zu den Positionsgruppen betrifft. Wir haben mit Amon-Ra wahrscheinlich einer der safesten Reads, den man einem Quarterback geben kann. Und danach wird's halt eine Wundertüte, sag ich mal. Jeder kündigt J-Mo als das Wunderkind schlechthin an, der sich mit dem neuen OC super versteht, der abliefert ohne Ende. Und dann, ja, hast du das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tim Patrick und Tesla, wo keiner weiß, wer Wide Receiver 3 sein wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und auf der anderen Seite haben wir die Tight Ends, wo ich sage, wenn Laporta sich verletzen sollte, habe ich auch sehr, sehr große Bauchschmerzen. Deswegen bin ich da sehr, sehr unsicher. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr, oh, nee, Marius, also sorry, aber bei Wide Receiver und Tight End von Verletzungen darf man eigentlich nicht ausgehen, deswegen bin ich eigentlich bei denen auch, lass die machen eh alles.
Also wenn sich Laporta verletzt, dann lassen wir einfach Penny Tight End spielen.
Ist eine Option.
Nee, aber in aller Ernsthaftigkeit, ich weiß nicht, wir haben es letztes Jahr gesehen, der Tight End wird bei uns bedient, der wird auch gut bedient, aber er ist jetzt nicht zwingend essentiell. Wichtiger ist, dass der blocken kann. Ja?
Mhm.
Ich möchte keinen Schlamm auf Laporta werfen. Ich bin froh über jeden Catch, den er macht, weil er ist wirklich ein guter Spieler. Aber gegebenenfalls kann seine, ich sag mal, Passing-Produktion auf jeden Fall abgefangen werden durch das Wide Receiver Core, das wir haben, und das Blocking, was wir haben, halt entweder über Shane oder über Brock abgedeckt werden. Das könnte, im Fall der Fälle, könnte das wirklich ganz interessant werden. Bei Wide Receivern, keine Ahnung, ich bin mittlerweile an einem Punkt mit Jameson, wo ich mir halt denke, ja, hoffentlich macht er was und hoffentlich haut er nicht wieder irgendwie jemanden Ball in die Fresse und kriegt dafür eine fette Strafe. Ich weiß nicht, so ein bisschen mental ist bei mir, bei ihm zumindest der Zug abgefahren, was nicht fair ist. Er hat letztes Jahr eine 1000-Yard-Saison hingelegt. Eine gefühlt sehr stille, aber er hat eine hingelegt. Das kriegt auch nicht jeder Wide Receiver so hin. Deshalb, ich denke, da sind schon gute Sachen mit am Laufen. Wide Receiver, nee, das ist nichts Sneakiges, wo Probleme entstehen könnten. Linebacker hast du eben noch mit im Pott reingeworfen. Ja. Breaking News, es gibt einen neuen Vertrag für Alex Anzalone. ja, so, was war das? $250,000 garantiert, mehr garantiert in diesem Jahr und das war's.
Ja, ich glaube, die haben noch mit dabei hinzugefügt, dass die weitere Zahlung oder die Höhe der weiteren Zahlung von seiner Leistung dieser Saison abhängt. Ja. Irgendwie sowas.
Ja, 750.000 an Incentives. Ja, Incentives über Spiel und so weiter. Also er kann irgendwie auf 7 Millionen kommen, sicherlich nicht das, was er sich vorgestellt hat. Ich fand es jetzt auch ein bisschen überraschend. Also was heißt überraschend? Ja, du musst halt auf der anderen Seite auch immer sagen, ich habe vor 3 Jahren den Vertrag unterschrieben. Damals war ich damit zufrieden. Er hat gute Leistung gezeigt. Der Linebacker-Markt hat sich auch entwickelt. Aber auch da darf man nicht vergessen, er wird 32. Und er hat auch dieses Jahr einfach eine, ja, das heißt schwere Verletzung. Er kam ja wieder. Er ist sicherlich immer noch der Kopf der Defense. Auch wenn Jack Campbell klar gezeigt hat, dass er das auch problemlos spielen kann. Und natürlich wird da der Fokus in den nächsten Jahren drauf gehen, dass Jack Campbell die Defense anführen wird und den Green Dot haben wird. Und ob Anzalone nach der Saison als Lion retiren wird, weil sie ihm halt noch einen 2-Jahres-Vertrag geben, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird sehr stark von dieser Saison abhängen. Sie haben ja, wie gesagt, mit dem einen oder anderen jetzt gerade auf Linebacker einiges noch hinten dran geholt. Klar, Malcolm wird irgendwann auch wiederkommen. Der ist ja ein bisschen vor seiner Recovery-Zeit, die prognostiziert war. Sie haben jetzt mit Derek Barnes verlängert, der in meinen Augen halt auch einfach eine Position spielt, die schwer ersetzbar sein wird. Und ich muss jetzt gerade hier nochmal im Depth-Chart gucken. Wie gesagt, Grant Stewart, erfahrener Veteran, der da scheinbar ziemlich abreißt. Zach Cunningham haben sie irgendwie die Tage nochmal geholt. Wir haben Pittman, wir haben Nowaski, die auch schon länger dabei sind. Ja, auch da wird es einfach um den Platz 4, 5 ein Hauen, Stechen geben oder 5, 6, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn Malcolm wieder kommt, er ist einfach da auch jemand, der etabliert ist in dem System, der, wenn er fit ist, auch als Linebacker 4 gesetzt ist, der sicherlich einfach auch im Tackling und im Runblocking seine positiven Seiten hat, sicherlich nicht unbedingt in der Pass Protection, aber ja, ich weiß nicht, im Linebacker Room sehe ich jetzt wenig Probleme.
Ja, also ich meine, man muss da sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche.
Alles gut.
Ich nehme auch an, dass Jack Campbell auch mit dem Hintergedanken getraftet worden ist, um Alex langfristig zu ersetzen. So ungern ich das sage, ich habe so ein bisschen meinen Man-Crush auf Alex. Der Mann war auch letzten Endes das Gesicht unserer Defense, bis irgendwann Aiden reingekommen ist. Er ist der Kern der Defense gewesen von Anfang des Umschwungs hin bis jetzt eben dieses Jahr. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich hoffe auch, dass er als Lion retired, aber einen Derek Barnes-esken Vertrag wird er im Leben nicht kriegen. Und das ist auch das nächste Problem. Wir haben Jackie, der auch demnächst einen Vertrag haben möchte. Wir haben Derek, der schon jetzt einen ziemlich guten, starken, teuren Vertrag bekommen hat. Ich nehme an, das lange Spiel wird sein, dass Alex entweder sich um die 8 bis 10 per anno zufriedenstellen muss oder eben sein Glück woanders versuchen muss. Und ja, es wird schwierig werden. Ich würde aber mal fast behaupten, wir haben irgendwo in der Hinterhand haben wir jemanden, der da noch dazu kommt, oder es kommt im nächsten Draft, kommt dann der Linebacker 3 mit rein und unser Lineup dann in den künftigen Jahren wird dann erstmal Jack Campbell und Derek Barnes sein. Plus X.
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube nicht, dass wir Anzalone verlängern, also verlängern, indem wir einen großen Vertrag geben. Ich glaube, man versucht schon nochmal eine Einigung zu finden. Ja. man hat ihm jetzt auch nochmal das Signal gegeben, so, hey, Junge, wir denken an dich. Ja, hier hast du schon mal, ich sag mal, so eine, ein kleines Leckerli, aber der Kuchen, der kommt eigentlich erst noch. Wie groß der ausfällt, das hängt halt von deiner Saison jetzt ab und wie fit du bleibst. Du hast jetzt auch gezeigt, dass du hier und da ein bisschen verletzungsanfällig wirst. Klar, das mit der Hand war blöd, aber so ist es. Und ja, ich, viele sagen ja auch schon, dass es jetzt schon die Defense von Jack Campbell ist, dass er quasi alles koordiniert, alles macht. Klar, weil er halt auch jung ist und definitiv alle Snaps spielen kann und da halt auch der Mann auf dem Platz ist. Ich glaube, er kann das, er hat es in Iowa gezeigt, dass er der Anker der Defense war über all die Jahre und mit Barnes an der Seite und mit Rodrigo oder von mir aus auch mit Stewart und Cunningham hat man da echt ja sehr, sehr routinierte Spieler auch eben noch mit dabei. Wen man nicht vergessen darf, ist Nowarski. Nowarski war einer der Spieler, den man von der Straße gefühlt geholt hat und der letztes Jahr dann echt die letzten Spiele noch echt was rausgerissen hat. Also für mich war die drei Spieler, die man einfach hervorheben muss, waren Pat O'Connor, war Mohammed und waren Nowarski. Die drei haben echt irgendwie, auch wenn es keiner gedacht hat, aber irgendwie doch über ihrer Leistung gespielt oder zumindest über ihren Erwartungen gespielt. Und ich bin echt gespannt, was er jetzt auch diese Preseason nochmal von sich zeigt und ob er den Rosterplatz dann eben halten kann, weil gegen Cunningham, Stewart und so sich durchzusetzen, ja, das wird nicht einfach sein.
Ja, also das ist ja das auch, was jetzt so ein bisschen vorhergesagt wird, dass die Leute, die bei uns den Cut nicht schaffen, also ein Großteil problemlos bei anderen Teams gesigned werden, weil einfach bei uns die Leistungsdichte inzwischen so hoch ist und die Qualität so gut ist, dass es einfach super schwierig ist, in den 53-Mann-Kader zu kommen, ja, oder ins Practice-Squad. Und ja, Nowarski, wir dürfen nicht vergessen, der hat sogar eine Interception gefangen. Es sind viele letztes Jahr einfach in der Defense in die Bresche gesprungen. Und nochmal auf Alex zurückzukommen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit ihm nächstes Jahr nochmal irgendeinen Zweijahresvertrag mit einem Jahr garantiert aushandeln und das zweite Jahr ihm quasi so nach dem Motto, ja, du darfst als Lions retiren, du wirst nochmal ein Jahr gut bezahlt, das zweite Jahr schreiben wir ab. Aber ich glaube, es kommt auch einfach auf die Saison dieses Jahr an, die er nochmal spielen wird. Ob er einfach nochmal an das Niveau und die Leistung von den letzten Jahren anknüpfen kann und da einfach die Leistung zeigen wird, die er jetzt die letzten Jahre gebracht hat. Die war ohne Wenn und Aber sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das Alter, irgendwann macht es halt auch mal das Alter den Spielern zu schaffen und alles, was dann über 30 hinausgeht, vielleicht mal bis auf die Quarterback-Positionen gesehen, hast du halt deinen körperlichen Drop und schauen wir mal. Also
Gehe ich absolut mit.
Und nochmal auf den Punkt Wide Receiver zurückzukommen, ja, vergegenwärtigen wir uns mal, wie wir letztes Jahr Wide Receiver mäßig zum selben Zeitpunkt da gestanden haben. Und da haben wir halt, da haben wir halt so guter viel Punkt, mehr Leute auf dem Roster, die in der, also wo es am Ende drum geht, wer wird Wide Receiver 6 und 7 und werden die möglicherweise, wie du vorhin auch gesagt hast, mit Lovett halt nur erstmal als Special-Teamer eingesetzt, weil er halt einfach als Gunner exzellent ist. Wir haben 4 Gesetzte, da wird auch keiner dran rütteln. Wir haben Tesla an Nummer 5. Und alles, was dann hinten dran kommt, also wir sind Wide Receiver-mäßig sehr, sehr tief. Wir hatten letztes Jahr Tim Patrick irgendwie kurz vor der Saison gesigned und Robinson als Ex-Receiver. Und jetzt haben wir einen Jungen und einen Erfahrenen. Und da wird es auch so sein, der Junge wird von dem Erfahrenen lernen. Und den Tesla hat einfach ein extrem hohes Ceiling, das halt höchstwahrscheinlich auch erstmal freigelegt werden muss, was er dann machen kann. Er ist groß, er ist schnell, er ist ein Handcatcher, der auch viel Contested Catches fangen kann. Also für mich ist es einfach der Spieler von den Gedrafteten, von den Rookies, wo ich definitiv am meisten Potenzial, am meisten Upside sehe.
Ja, schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Wollt ihr nochmal auf die DBs eingehen? Weil ich die jetzt nur so kurz angeschnitten habe. Meiner Meinung nach ist da alles safe. DJ Reed 1, Tyrion Arnold hat sich gesteigert, kann sich jeder die Highlight-Videos angucken. Ich finde, der war ein ganz anderer Typ. Was man da von ihm gesehen hat, hat auch nochmal den ein oder anderen Pfund draufgelegt, bisschen stabiler geworden.
Exzellenter Trash-Talker.
Exzellenter Trash-Talker, live erlebt, einfach witzig. Amik ist für mich eine Wunderwaffe, den kannst du überall einsetzen, hat er auch nochmal bestätigt, dass er sich nicht nur als Nickel sieht, sondern einfach als DB, den man da einsetzt, wo er gebraucht wird. Über Kobe und BB müssen wir nicht sprechen, die zwei sind sowieso das Maß aller Dinge auf deren Position. Ja, von dem her gibt es da für mich nicht viel. Ich finde es spannend zu sehen, was die Rookies und die Backups, die wir da noch geholt haben, was die reißen werden mit Maddox und Jackson und so weiter, aber viel groß dazu sagen,
meiner Meinung nach eigentlich nicht. Sind da scheinbar auch einige der undrafted Free Agents, die sich da brutal in den Vordergrund spielen, also zumindest mal dann halt auch wieder hinten raus vielleicht dem einen oder anderen Etablierten den Platz streitig machen. Also A, bin ich gespannt, was mit Drake Straw passiert, mit der Verletzung. Das scheint da im ersten Training doch irgendwie mehr gewesen zu sein. Er hat sich wohl durchgebissen und reingebissen. Aber hinten raus, also sind schon einige dabei. Also bin ich vollkommen bei dir. Wir sind auf Divi sehr deep und es wird ein Hauen und Stechen geben, wer das halt am Ende noch neben den genannten aufs Roster schafft.
Ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich die Tiefe haben, ein Defensive Back.
Spieler, die variabel sind, die viele Positionen spielen können.
Ja.
Also die sind nicht festgelegt auf, ich spiele nur Slot oder Nickel oder spiele halt nur Outside, sondern die können auch Safety spielen, die können im Slot spielen. Wie gesagt, guck dir Amik an, der ein super Spiel gegen die Vikings, gegen Jefferson gemacht hat und ihn quasi ausgeschaltet hat.
Also, ja, das sind ja aber unsere Starter. Wenn ich jetzt mir mal aber die Tiefe angucke, ich meine, Romy ist einfach mal gerade hier von Justin Rogers die Liste. Avante Maddox, okay. Habe ich kein Problem mit. Ennis Rex war
ein Super Bowl-Ring.
Auch nicht die größten Probleme mit. Khalil Dorsey verletzt. Ja. Rocky Sin dann dahinter und dann DiCaprio Bootle. Der Name klingt wie aus dem ChatGPT-Namengenerator. Kenne ich nicht. Ne? Also, ne?
Das sind genau die Jungs, genauso auch Hallett und ich glaube Kennelly. Einer von den dreien muss auch unglaubliche körperliche Vorzüge haben, also.
Ja, gut, ich meine, die habe ich auch, aber ich spiele nicht Defensive Back bei den Lions.
Nein, das ist ja einfach die Tiefe, die sie bringen. Also, gerade Hallett muss auch im Training Camp teilweise bei den ersten mitgespielt haben als Kirby. Der war ja 2-3 Tage auch draußen. Und da halt auch richtig gute Plays gemacht haben auf Safety. Ich glaube, es sind, wie gesagt, einige dabei, die einfach halt vielfältig einsetzbar sind im gesamten DB-Room. Und das ist halt extrem wertvoll, wenn du da halt auch die Spieler hin und her schieben kannst. Es sind, bin ich bei dir, Leute, die wir bisher nicht kennen, die wir nicht auf dem Schirm haben, aber vielleicht nach den 4 Preseason-Games.
Das Ding, was mir halt auch bei den Backs und den Safeties durch den Kopf geht, ich bin mir halt nicht sicher, wie stabil unsere Tiefe ist. Du hast recht, das sind wirklich, wir sind ja auch gerade durchgegangen, da sind Spieler mit dabei, die wirklich gut sind, die auch mal mindestens einen Ruf haben, solide zu sein und auch von dem, was man beobachten konnte, soweit funktioniert haben. Was mir aber auch bei der gesamten Story um Cornerback Safety letzten Endes durch den Kopf geht, ist die Probleme, die wir an anderen Positionen haben. Wie viel Defensive Back Tiefe kannst du mitnehmen auf dem 53-Man-Roster plus Practice Squad, wenn du, keine Ahnung, 12 O-Line-Man mitnehmen musst. Yes, oder
werden keine 12 O-Liner genommen.
Ja.
Verdammt guter Punkt.
Ne, ja, oder halt X Defensive Liner, weil, ne, du hast ja noch die Durchwechselrate, du hast noch das und das, was du damit reinnehmen musst. 12 O-Liner, das war jetzt nur in den Raum geworfen, das habe ich die Tage in einem Podcast gehört und dachte mir, wow, das ist ein bisschen sehr viel, aber das wird sich jetzt runterrödeln. Ne? Aber trotz alledem, das ist was, da beneide ich die Führung von den Detroit Lions auch nicht drum. Ich möchte nicht wissen, was die für Pivot-Tabellen und was auch immer alles anrichten, um zu wissen, wen sie wann, wie, wo behalten sollen, vorauszuplanen, wenn irgendwo was sein sollte. Also ja, aber ne, die Defensive Backs, wir haben da wirklich gute Tiefe, oder diskutierbare Tiefe. Ich bin da ja immer noch so ein bisschen wackelig, was da mein Zuneigung dazu angeht, aber die gesamte Roster-Construction die nächsten 4 Wochen, die werden heftig und ich hoffe, ich meine, letztes Jahr hat sich gezeigt, wir sind mit was, mit 6 oder 7 Linebackern in die Saison rein. Wir haben sie alle gebraucht, plus noch mehr aus dem Lazarett heraus. Ne, ich habe schon Vertrauen darauf, dass die Lions da was zusammenrödeln. Ich weiß halt nur noch nicht genau, wie das letztendliche Bild da aussieht. Und ja, das ist aber sowas, das schwirrt bei mir geistig nur um das Thema Backfield, also Defensive Backfield rum. Ich weiß nicht warum.
Weil es einfach nicht in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Achillesferse. Ja. Das bin ich bei dir und ich glaube, dass halt einmal in den letzten Jahren da halt mit Free Agency und dann auch im Draft halt geschaut haben, dass sie da irgendwie eine Tiefe reinkriegen. Und ich glaube einfach, Arnold hat jetzt ein Jahr auf dem Buckel, hat sich in der zweiten Hälfte da in meinen Augen auch deutlich verbessert. Und ich glaube auch jetzt, was man so gehört hat, hat er halt nochmal einen Sprung gemacht, wie er jetzt im Training Camp war. Auf der anderen Seite mit Reed haben wir einen gestandenen Veteranen geholt. Klar hatten wir da mit Carlton Davis letztes Jahr auch jemanden, der da einfach ein CB1 war. Safety-Duo haben wir das Beste der Liga, das ist unbestritten. Also für mich definitiv kein Grund für irgendwie Bedenken.
Sehr gut. Dann würde ich von euch beiden gerne mal jeweils, das kann auf das ganze Team bezogen sein, das kann auf Spieler oder auch auf Positionsgruppen sein, eine Bold Prediction haben, wo ihr sagt, ja, die ist ziemlich bold, das könnte ich mir vorstellen.
Komplett aus der Luft gegriffen oder muss es tatsächlich sinnvoll sein?
Bold ist bold, da kannst du bold sagen, bold, was du willst. Ja.
Gib mir einen Moment, ich lasse mich ganz kurz überlegen.
Also wir hatten zum Beispiel ein Beispiel in dem Podcast von Skull und Schnack am Dienstag, wo wir eine komplette NFC North Folge aufgenommen haben, auch mit den ganzen anderen zusammen. War witzig. Eine hätte sein können, Davenport macht mehr als 10 Spiele. haben die 2 Vikings Vertreter haben da sich verschluckt da dabei.
Wenn er das macht, wäre super, gar kein Thema. Ich sag mal, J-Mo fängt mehr Yards als Amon-Ra.
Ich muss grinsen. Hör dir die Folge von Skull und Schnack an und dann wirst du meine Bold Prediction sehen. Die kommen da, ich verrate nichts, aber ich muss grinsen.
Okay. Kenne ich nicht den Podcast, aber
kannst du reinhören, der gehört dem lieben Chris, der macht so einen Podcast von Fans für Fans rund um Football und ist halt, ich glaube auch Mitverantwortlicher bei dem Chapter der Vikings in Niedersachsen,
okay.
Bremen. Und macht das echt sehr, sehr cool. Und ist auf jeden Fall auch bei uns auf dem Profil, glaube ich, oder auf jeden Fall bei meinem mit verlinkt. Da habe ich auf jeden Fall auch eine Bold Prediction zu J-Mo und zu Amon-Ra abgegeben.
Ich hab 2 Stück, wenn ich darf.
Natürlich.
Und zwar bis Woche 4 wird Tesla Tim Patrick ausgestochen haben. Ja, also er wird dann Ex-Wide Receiver sein.
Ja.
Und Verdammt, das hab ich, es ist, lag's mir gerade auf der Zunge, es ist mir wieder entfleucht. Ah ja, Kirby wird der Interception-Leader in der gesamten NFL. Also unter allen Safeties.
Ja. Das ist stark. Das ist verdammt gut. Da meine Prediction jetzt schon weg ist und mein Backup auch weg ist.
hast du nicht genügend Tiefe für deine Bold Predictions mitgebracht?
Nee, ja? Die Kirby-Geschichte hatte ich mir auch überlegt.
Ich habe noch eine im Hinterkopf, beziehungsweise zwei. Die eine ist Jack Campbell wird Tackle Leader in der NFL.
Solide.
In der NFL?
Ja.
Okay, ja, es muss bold sein.
Und die andere, die ist nicht ganz so bold, aber Aiden Hutchinson macht nach Woche 11 schon klar, dass er Defensive Player of the Year wird.
Aiden Hutchinson, über oder unter 20 Sacks dieses Jahr?
Ja, so in etwa. Mhm. Aber da ist ab der Woche 11 ist klar, dass er das Ding gewinnt.
Ab Woche 11? Okay, ja ist bold, überhaupt kein Thema.
Ist bold, aber nach allem, was man sieht, also ich habe jetzt auch noch ein Video gesehen, wie er einfach Penei Sewell in dem Bull Rush einfach in diesen QB-Dummy da reinschiebt. Wo ich mir halt denke, ja, es ist halt auch nicht irgend, keine Ahnung, es bin halt nicht ich, den der da rumschiebt, sondern das ist Penei fucking Sewell, der beste Right Tackle.
Sag mal, All-Pro-Tackle. Aber wie nennst du denn Jared Goff? Der ist doch kein Quarterback-Dummy.
Nein, nicht, die haben doch da immerhin.
Die haben so eine Figur, so eine aufblasbare, mit einem roten Trikot da hinten.
Ja. Oder von mir aus irgendein Coach, der dann Sack schreit, wenn die dann ihre One-on-One-Drills machen.
Oh Gott, ich habe Bilder im Kopf. Eine Gummipuppe und dann der Coach, der Sack ruft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, es ist nach 22 Uhr. Wir dürfen solche Aussagen offiziell tätigen. Nein, also ja, es ist krass. Deswegen, also sind alle... Geil, ich habe mir echt viel ausgemalt, aber solche coole Bold Predictions, die habe ich tatsächlich nicht erwartet. Gerne mal da draußen unter sämtliche Social Media Posts. Würde mich gerne mal interessieren, was ihr da in den Kommentaren oder in WhatsApp-Gruppen an Bold Predictions raushaut. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Geil. Gut, dann, wenn ihr nichts mehr habt, kommen wir schon zu meiner Abschlussfrage. Die darf natürlich nicht fehlen, weil sonst dreht sich David im Krankenbett rum.
Abschlussfrage ist ganz wichtig.
Die Abschlussfrage ist ganz wichtig. Da darf auch, dürft ihr gerne entscheiden oder wer da den Vortritt hat. Wenn ihr euch eine Positionsgruppe von einem anderen NFC North Team raussuchen dürftet und direkt Plug and Play bei den Lions installieren müsstet, welche wäre das?
Defensive Line der Vikings.
Hutch weg. Kommt Reader weg, Alim weg.
Ja, schon irgendwo. Also ich glaube, die Blitzfähigkeit der Vikings, auch wenn sie sehr einseitig und sehr langweilig sind unter ihrem Coach, ist nicht zu unterschätzen. Und zumindest mit den Bauchschmerzen, die ich im Moment habe, auch so sehr ich Alim und Hutch liebe, ich glaube, zumindest Stand jetzt, wäre die Vikings die Line zumindest interessanter für uns. Mhm. Na, ich weiß es nicht, ob wir zur D-Line die Linebacker mit dazu ziehen. Wahrscheinlich eher weniger, nee. Aber einen Van Ginkel hätte ich halt auch ganz gerne bei uns noch mit dabei.
Ist Linebacker.
Ja, der spielt so eine Barnes-Position. Ja. Also ist im Endeffekt so ein Outside-Linebacker, so ein OLB, den halt auch als fünften Defensive Line Spiele einsetzen kannst. Boah, ich würde ja auch mit den Vikings gehen, aber über die O-Line hinter Vikings.
Okay.
Auch wenn ich dann also All-Pro-Right-Tackle opfern müsste, aber wie gesagt, mir, ja, wie Moritz hat bei der D-Line, ich habe bei der O-Line so ein bisschen Kopfzerbrechen und Bauchschmerzen. Ja, weil ich sehe uns überall anders halt auch echt gut und tief aufgestellt.
Ich meine, wie die Frage aufkam, mein erster Gedanke war natürlich, ich hätte ganz gern Justin Jefferson bei uns im Team, aber ich habe irgendwie keinen Bock, unsere Right Receiver dafür einzutauschen.
Nee. Ja, also da bin ich auch die ganze Zeit. Jefferson und Addison sind halt irgendwie auch gut, aber danach wird es halt extrem dünn, deswegen bin ich eigentlich da auch eher raus. Ich muss ja mit irgendwas anderem gehen. Ich hänge die ganze Zeit bei den Linebackers und schwanke da auch tatsächlich zwischen Bears und Vikings, weil auf dem Blatt Papier sind die Bears Linebacker schon auch echt schnieke, muss man sagen. Und ich glaube einfach, denen fehlt einfach nur der richtige Coach, damit die auch funktionieren.
Ja, gut, mit Dennis Allen haben sie halt auch einen guten Defensive Coordinator in, ich glaube, die Defense war bei den Bears letztes Jahr nicht das Problem.
Nee, das nicht, aber wenn ich eine picken müsste, dann, ja, wäre es, glaube ich, ja. Ich könnte jetzt auch die Bears Cornerbacks nehmen mit Johnson. Ja, aber ich glaube, ich gehe mit den Linebacker. Ah, wohl.
Also wir sind uns einig, Green Bay sucks, finde ich fair.
Ja, Green Bay sucks.
Die sind zu mittelmäßig überall, das ist nichts.
But the Bear still sucks too, so. man muss sich halt auch eingestehen, das ist meine Meinung, die Bears sind ein mittelmäßiges Team. Die werden jetzt nicht alles komplett rumreißen, nur weil Ben Johnson da ist und die ein bisschen O-Line verstärkt haben.
Nee,
zumal wir ein First-Timer-Head-Coach Ben Johnson ist halt das ein First-Timer-Head-Coach bei denen. Der muss das auch erstmal lernen. Ich meine, wir haben es bei Dan Campbell gesehen. Er hat, was war das, nach dem dritten oder vierten Spiel hat er einen Assistant-Coach fürs Clock-Management eingestellt. Das sind alles Sachen, die bedenkt man sich so gar nicht. Und wenn er wirklich die Offense so strukturieren will, wie er das haben möchte und das alles auch anleiten möchte, wie er das haben möchte, ne, dann muss sein Coaching-Staff mal mindestens das abfangen, was er dann nämlich in der Zeit, wo er das vorbereitet, auch nicht mehr machen kann. Ne? Das sind halt so Punkte, wo würde ich als Bears-Fan würde ich mir da ein bisschen Sorgen drum machen und das nicht so sehr an die hohe große Glocke hängen, dass das alles jetzt da ist. Habe ich aber auch in dem einen Podcast mit dem Bears auch schon gesagt gehabt, die haben ein gutes System, wo sie reinkommen, es muss halt aber jetzt auch noch ausgeführt werden. Ja? Mm. Das alles andere ist Funk und Rauch.
Nee, das ist halt einfach eine Entwicklung. Das muss irgendwie organisch wachsen.
Richtig.
Und bin ich vollkommen bei dir. Ben Johnson war ein guter OC, heißt aber noch lange nicht, dass er ein guter Head Coach ist.
Richtig.
Bestes Beispiel ist ja, wie heißt er? Mike McDonald? Nee, der ehemalige, wieder Offensive Coordinator von Patriots, der dann nach Las Vegas als Head Coach gegangen ist, da kläglich gescheitert ist, vorher bei den Broncos schon mal kläglich gescheitert ist.
Mir fällt der Name gerade ein,
aber ich weiß nicht. McDaniel und dann gibt es McDaniels.
Nee, McDonald, egal. Ich glaube, wir wissen, wen wir meinen.
Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Wenn wir
mach die anderen NFC North Teams platt.
Ja. Nee, also geil. Würde ich tatsächlich so sagen, dass wir in der nächsten Folge oder in den nächsten ein bis zwei Folgen uns anschauen, wie denn die NFC North allgemein aussieht und so da auch so ein kleines Preview von machen und natürlich auch noch auf die News und die Spiele eingehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt anderthalb Stunden wirklich ausführlich über Positionsgruppen gesprochen, was unsere Gedanken sind, was unsere Wehwehchen sind, wo wir ja, vielleicht auch echt Respekt davor haben für die Saison hin. An alle da draußen, lasst uns gerne auch wissen, was eure Gedanken zu dem aktuellen Roster der Lions sind und zu den einzelnen Positionsgruppen. Und dann haben wir da wieder eine schöne Diskussionsrunde in allen Kanälen, die es gibt, egal ob auf Facebook oder auf WhatsApp oder Instagram. Und ja, ich freue mich jetzt tierisch auf das Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut ihr es an?
Ich nicht. Ich hab morgen leider eine lange Fahrt noch vor mir und dann muss ich ein bisschen Schlaf für tanken.
Nee, also live gucke ich es mir definitiv nicht an. Ich hatte es ja vorhin schon geschrieben. Die Preseason-Games sind nett, aber wir haben ja in der kommenden Saison noch genügend Spiele, die uns den Schlaf rauben werden. Deshalb muss man jetzt nicht schon damit anfangen. Ich werde es mir morgen irgendwann so real life zum Frühstück ein bisschen anschauen und vielleicht dann den Rest hinterher. Ich bin einfach mal, wie gesagt, auf einige Spieler gespannt. Ich hatte heute mir noch von Jeff Risson so ein schönes 30-Minuten-Video angeschaut, so die Players to Watch. Mal schauen, wie gesagt, wer sich da wie schlägt. Und ja, aber schön, dass es jetzt wieder losgeht und einen Monat noch und dann gibt's auch.
Jetzt sind wir wieder voll drin.
Ja. Wir hängen schon an der schön. Nadel, aber
ja.
Dann so richtig, dann kriegen wir es wieder intravenös, das
eben.
Cool Blue eben. 8.
So sieht's aus. Also ich werde es auch nicht live gucken, ich werde tatsächlich morgen um 5 Uhr aufstehen und werde dann real live schauen, bis ich dann los muss zur Arbeit. Ja, für alle da draußen, die es live schauen, ich wünsche euch ganz viel Spaß, auch wenn ihr die Folge hören werdet, wenn es dann schon rum ist. Und ja, war eine richtig geile Folge, hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. David leider krank, der wird beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei sein. Und dann bleibt mir jetzt echt nicht mehr viel zu sagen. Ah doch, eine Sache habe ich noch. Für alle da draußen, jetzt schon mal vorab, brandneu. Wir werden unsere erste Watchparty mit der Lions zusammen im O'Reilly's in Frankfurt am 2. September, nee, nicht 2. September, am 2. Spieltag machen. 2.
Spieltag, oder?
14.
September genau. Müsste es sein.
So sieht's aus. Da folgen nochmal News, aber für alle, die da reinhören, wisst ihr schon mal im Kalender eintragen, Platz ist da. Kommt vorbei und dann lasst uns da eine richtig geile Watchparty zusammen haben. So, und jetzt verabschiede ich mich auch und gebe ab an Moritz. Und ja, sag gute Nacht, go Lions!
Das Problem ist, ich bin nicht intelligent genug, um mir was einfallen zu lassen, was eine schöne Abschiedung darstellt. Deshalb gehe ich zu meinem Standard-Resümee zurück und intoniere Jared Goff, Jared Goff, Jared Goff.
Sehr schön, nichts anderes habe ich erwartet und nachdem ich gesehen habe, wie du eben auch bei den Frankfurt Galaxies bei unserer Mitgliederversammlung abgegangen bist, da haben wir den wahren Moritz gesehen, wenn er entsprechend getriggert ist. Ja, wie gesagt, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ist immer schön, sich auszutauschen über jetzt halt noch die letzten Sachen, die in der Preseason waren. Ab heute Nacht fängt die Preseason dann mit Spielen richtig an. In 4 Wochen sind wir schlauer, wie das Roster aussieht und ich bin absolut gespannt drauf, wer es am Ende packt, wer gecuttet wird, wird harte Entscheidungen geben. Nichtsdestotrotz wird unser Roster besser aussehen als letztes Jahr und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Go Lions und sage Tschüss und auf Wiedersehen.